Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Ramona Westhoff. Hi. Und zu sowas hier können Sie gerade fast überall in Deutschland wieder tanzen. Die Clubs haben nach langer, langer Zeit wieder geöffnet. Ein kleines bisschen Eskalation ist also wieder möglich. Außer in Sachsen. Da sind die Clubs seit dieser Woche wieder zu. Liegt natürlich an den wahnsinnig hohen Infektionszahlen im Land. Man will Ansteckungen verhindern. Einige ClubbetreiberInnen wehren sich gegen diese sehr kurzfristigen Schließungen. Und mit einem davon sprechen wir gleich. Sachsen ist bei der Corona-Inzidenz ganz vorne mit dabei. 459 ist der aktuelle Wert. Und das ist ungefähr das Doppelte der bundesweiten Inzidenz. Da stellt sich natürlich die Frage, wie umgehen mit diesen Zahlen? Wie schützt man die Bevölkerung? In Sachsen gilt darum schon für Kultureinrichtungen und Gastronomie 2G, also nur Geimpfte und Genesene dürfen rein. Und es gibt seit Montag neue Regelungen für Abstand und für Maskenpflicht. Da kommen wir jetzt zum Problem. Im Kino und im Restaurant geht Abstand natürlich noch, im Club keine Chance. Darum war dieses Feierwochenende in Sachsen wahrscheinlich auch erstmal das letzte. Sächsische ClubbetreiberInnen wehren sich dagegen, haben als Live-Initiative Sachsen einen offenen Brief geschrieben und heute gab es eine Pressekonferenz. Sie sagen, das ist ein Berufsverbot und sie fordern Entschädigung. Ich habe mit einem der Sprecher der Initiative gesprochen, mit Steffen Kache, Geschäftsführer des Leipziger Techno-Clubs Distillery. Herr Kache, warum sind die aktuellen Regelungen in Sachsen ein Problem für die Clubs?
Ja, die Clubs können leider nur veranstalten, wenn das ohne Maske und ohne Abstand geht. Alles andere ist in Clubs einfach nicht umsetzbar und wird auch nicht unserem Wesen entsprechen, weil Clubs stehen ja auch einfach für Nähe und jeder, der ein Club-Event kennt oder ein Stehkonzert kennt mit Hip-Hop, Maske und Abstand, das funktioniert einfach nicht. Deswegen war schon von vornherein auch schon sehr lange die eindeutige Meinung aller Clubs in ganz Deutschland, dass wir nicht veranstalten können, wenn es diese Regelung gibt. Und mit der neuen Corona-Schutzverordnung wurde uns praktisch diese 2G-Option, die diese Befreiung von diesen Restriktionen wie Maske und Abstand beinhaltet, die wurde uns jetzt dann dadurch genommen. Das heißt, für jetzt ganz konkret sind die Clubs wieder zu.
Und vor allem relativ kurzfristig.
Das ist auch noch ein Problem. Das wurde ja innerhalb von 3-4 Tagen wurde das praktisch beschlossen. Wir konnten bis jetzt davon ausgehen, dass wir zumindest bis zur Überlastungsstufe warten können. Und damit sind im Prinzip auch alle Planungen, jetzt auch sehr kurzfristige Planungen, sofort über den Haufen geworfen worden.
Jetzt ist es bei diesen hohen Zahlen aber doch auch irgendwie verständlich, dass man Einschränkungen braucht, oder? Oder wie stellen Sie sich da den Betrieb mit diesen hohen Zahlen vor?
Ja, das ist das Problem. Natürlich kann man sagen, wir haben so hohe Zahlen, wir müssen alle was tun. Auf der anderen Seite, wir arbeiten schon seit jetzt knapp 6 Wochen mit 2G. Bei uns sind die Leute jung, die sind alle geimpft. Das heißt, wir sind eigentlich sehr sicher, dass wir an dem Infektionsgeschehen gar nicht so teilnehmen. Beziehungsweise es gibt sehr viele Maßnahmen, die ja schon festgesetzt sind. Das heißt, 3G und all die Dinge, die werden ja nicht mal kontrolliert. Und das ist ein großes Problem in Sachsen, dass wir praktisch viele Regeln haben, die aber nicht umgesetzt und auch nicht kontrolliert werden. Und dann werden immer neue Regeln erfunden oder umgesetzt oder uns auferlegt. Aber man sollte erstmal das machen, was es schon gibt. Und das ist also das Grundthema, was wir sehen.
Aber selbst mit 2G hat man ja zum Beispiel im Berliner Berghain gesehen, gibt es immer wieder Impfdurchbrüche. Das Berghain musste da schon tausende Leute anschreiben, weil jemand infiziert war. Halten Sie das denn, mal angenommen, das wird alles vernünftig kontrolliert, halten Sie das denn für sicher oder gibt es dann da Kollateralschäden, die man irgendwie hinnehmen muss?
Naja, man sieht natürlich aber gleichzeitig am Berghain oder auch in Münster bei dem Club, wo es Impfdurchbrüche gab, dass letztendlich ja nichts passiert. Und es ist ja genau das, was ja alle vorhergesagt haben. Die Impfstoffe sind zu über 90% für junge Leute sicher. Und genau das zeigt das ja. Wir haben keine schweren Verläufe. Wir haben meistens symptomlose oder sehr leichte Verläufe. Und damit bestätigen wir, dass die Impfung schützt. Und dieses Risiko, denken wir, können wir eingehen. Weil die Schäden auf der anderen Seite mit einem erneuten Lockdown der Kultur, auch gerade für die jungen Leute, die sind viel gravierender. Letztendlich sind wir auch der Meinung, den jungen Leuten wurde ja versprochen, lasst euch impfen und ihr bekommt euer Leben zurück. Das wird jetzt wieder mal auf den Kopf gestellt. Und sie fühlen sich natürlich alle mehr oder weniger verarscht und veralbert. Und damit verlieren wir im Prinzip eine ganze Generation bei der Unterstützung der Corona-Maßnahmen. Und der Schaden ist natürlich viel größer. Oder die ganzen Sachen, Veranstaltungen, die landen jetzt alle im illegalen und privaten Raum. Dort finden viel mehr Ansteckungen statt, ohne dass es da nur 2G gibt. Das heißt, das Risiko ist viel größer, wenn wir kein Angebot machen.
Wobei natürlich die jungen Leute, die geimpft sind, andere Leute anstecken können, die nicht geimpft sind und dann vielleicht einen schweren Verlauf haben. Das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ne? Aber Sie schreiben in Ihrer Pressemitteilung, dass die Lage einem Berufsverbot gleichkommt und Sie fordern den Freistaat Sachsen auf, den Schaden zu kompensieren, falls die Abstands- und Maskenpflicht nicht zurückgenommen wird. Wie wollen Sie das konkret durchsetzen?
Naja, wir fordern das erstmal ein. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, einen Brief an Gesundheitsministerin Köpping geschrieben, auch an Wirtschaftsminister Dulich und hoffen erstmal in Gespräche zu kommen. Weil im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es die November-, die Dezemberhilfe gab, gibt es dieses Jahr nichts. Es gibt zwar die Überbrückungshilfe, die ein bisschen was abfängt, aber bei weitem nicht alles. Und für viele Clubs, die ja jetzt wieder angefangen haben, auch zu planen, die auch sehr viele Kosten jetzt hatten, die stehen jetzt vor sehr, sehr erheblichen finanziellen Problemen und wir brauchen da Unterstützung, weil wir einfach sonst wirklich die Clubs jetzt verlieren.
Wie sehen Sie da Ihre Erfolgsaussichten? Also, dass entweder die Einschränkungen zurückgenommen werden oder dass es da eine Kompensation gibt?
Kann ich leider nicht einschätzen. Also wir haben jetzt gehört, dass es einen Versuch geben soll vom sächsischen Wirtschaftsministerium, entsprechende Hilfen zu mobilisieren. Auf der anderen Seite, das Land Sachsen hat sich jetzt in der Corona-Krise mit Hilfen und Programmen jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Da gab es vor allem nur Bundeshilfen. Deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch, ob es da wirklich was gibt von Sachsen. Was eine Aufhebung der Regeln betrifft, wir werden jetzt eine Klage einreichen, das mal überprüfen zu lassen, ob das denn überhaupt gerechtfertigt ist und verhältnismäßig ist. Und dann werden wir ja sehen, was die Gerichte dazu sagen und hoffen dann, dass es irgendwann wieder eine Öffnungsperspektive gibt. Man könnte natürlich auch sagen, wir lassen 2G-Leute rein und testen die zusätzlich. Es gab Modellprojekte in Leipzig und in Berlin, da haben wir gezeigt, dass es funktioniert. Das wurde leider auch von der Politik nie wirklich aufgegriffen. Aber wir haben Lösungen, wo wir im Prinzip noch mal mehr Sicherheit schaffen könnten. Aber es ist halt wichtig, dass wir die Kulturbetriebe öffnen lassen.
In Sachsen gibt es wegen der hohen Corona-Infektionszahlen neue Masken- und Abstandsregeln, die unter anderem dazu führen, dass die Clubs jetzt schließen müssen. Steffen Kache ist Clubbetreiber und einer der Sprecher der Live-Initiative Sachsen, die diese Maßnahmen kritisieren. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Computerspiele haben ein Frauenproblem, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich weiß nicht, ob Sie sich zum Beispiel an Gamergate erinnern. Da wurden vor ein paar Jahren vor allem feministische EntwicklerInnen und JournalistInnen scharf von der Gaming-Community angegangen oder von Teilen der Community bis hin zu Bedrohungen. Und alles nur, weil diese JournalistInnen und EntwicklerInnen sich für ein anderes Geschlechterbild in Computerspielen eingesetzt haben. Frauen sind bis heute in viel zu vielen Spielen immer noch nur halbnackt, Prostituierte und oder müssen gerettet werden. Spielerinnen werden zum Teil aktiv ausgegrenzt. Also vielleicht könnte man auch sagen, Computerspiele haben ein Männerproblem. Harald Koberg hat zu Computerspielen promoviert und jetzt auch ein Buch übers Gaming geschrieben, Freies Spiel, in dem er sich unter anderem mit dieser bestimmten Art von problematischer Männlichkeit beschäftigt, die es im Gaming gibt. Herr Koberg, Sie schreiben von Männern, die Angst haben vor einem politischen und sozialen Machtverlust, die Probleme mit dem Feminismus haben und die zum Teil eben die Community sehr prägen. Was finden gerade diese Männer so anziehend an Computerspielen? Wie haben Sie das untersucht?
Naja, untersucht habe ich es als Kulturanthropologe, das heißt mit sehr offenen Methoden. Ich habe biografische Interviews mit Spielerinnen und Spielern geführt, wo ich sie erzählen habe lassen, was für Bedeutungen dieses Medium in ihrem Leben hat, mit welchen Menschen sie dadurch in Kontakt sind, auf positive und auf negative Weise. Und was ich eben auch gemacht habe, ist recht viel sogenannte teilnehmende Beobachtungen, also einfach dabei sein, wo Spielekultur stattfindet. Und eben ein Thema, das in diesem Zusammenhang sehr stark aufgetaucht ist eben dieses Gefühl der verdrängten Männlichkeit. Da geht es jetzt natürlich nicht darum, dass das allen männlichen Spielern so geht, aber eben doch darum, dass das eine wahrnehmbare Tendenz in Videospiel-Communities durchaus ist und ein Thema, über das man immer wieder stolpert.
Mit wem haben Sie da gesprochen? Bei wem haben Sie diese Tendenzen da festgestellt? Also haben Sie vielleicht ein paar Beispiele?
Das Spannende oder, glaube ich, auch sehr Wichtige daran ist zu sehen, dass es eben da jetzt nicht nur um Männer geht, die irgendwie frauenfeindlich oder antifeministisch handeln oder denken, sondern was sich sehr stark gezeigt hat, ist, dass es allgemein eine Tendenz dazu gibt und das ist ja eine Qualität, die Spiele haben, nämlich, dass man sich in Spielen spielerisch mit Rollen und Rollenmustern auseinandersetzen kann und dass da natürlich auch Geschlechtsbilder oder Geschlechterdarstellungen dazugehören. Und darum ist das in unterschiedlicher Stärke bei unterschiedlichen männlichen Interviewpartnern aufgetaucht, bei manchen nur im Sinne von, sie genießen das auch mal so diese unreflektierte martialische Heldenvision auszuleben in den Spielen, aber eben durchaus auch weitergehend bis dorthin, wo eben die Vorgehensweisen und Handlungsweisen rund um diesen Gamergate-Hashtag verteidigt oder zumindest nicht ganz negativ gesehen wurden.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt da auf jeden Fall Einschränkungen, aber wie sehr steht denn diese Art von Männlichkeit für die gesamte Gaming-Community? Sind überhaupt alle Menschen, die Computerspiele spielen, Teil von einer Community?
Genau, das ist ein sehr wichtiger und entscheidender Punkt. Wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass Frauen oder eben nicht heterosexuelle Männer, könnte man, glaube ich, vereinfachend auch sagen, sich tendenziell weniger sichtbar machen in Gaming-Communities. Und das macht eben schon oder eröffnet eine Antwort auf diese Frage, dass nämlich Gaming-Communities nicht einfach nur alle Menschen sind, die Videospiele spielen, beziehungsweise dass eben viele Menschen, die Videospiele spielen, in diesen Communities wenig sichtbar sind, wenig wahrgenommen werden. Und das ist eben umgekehrt ein Problem, das wir auch aus anderen Bereichen des Internet kennen, dass eben teilweise kleine Teile dieser Communities besonders laut sein können. Und da gehören sicher diese, ich würde es jetzt mal antifeministischen Gruppen nennen, die gehören da dazu. Die verschaffen sich recht gut Gehör, beziehungsweise erleben zu wenig Widerspruch und stellen sich deswegen immer wieder so dar, als wären sie die Mehrheit der Spielenden.
Gibt es da denn bestimmte Spiele oder Arten von Spielen, die für diese Gruppen interessant sind?
Es ist schon so, dass man natürlich je nach Genre und auch teilweise innerhalb der Genres, je nach Spiel, starke Unterschiede wahrnehmen kann, wie da die Geschlechterverteilung ist. Allgemein würde ich aber sagen, dass es gar nicht so sehr um die Genres oder auch um die Erzählungen in den Spielen geht, sondern dass es eher so dieses große Drumherum, dieser spielerische Kontext ist, der diese Räume besonders interessant macht für solche Gruppen. Einerseits deswegen, weil, wie schon gesagt, Videospiele ja durchaus traditionell ein sehr männlich getragenes Medium sind und deswegen dort natürlich immer schon viele Männer gab und auch die Umgangsformen sehr klassisch heterosexuell männlich waren. Aber eben auch, und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, aufgrund der Tatsache, dass eben in spielerischen Kontexten, und das, da meine ich jetzt nicht nur die Spiele, sondern auch die Kommunikation drumherum, das Spielen mit dem, was ernst gemeint ist und was man wie gemeint hat und was nur ein Scherz war, ja dazugehört. Und das ermöglicht es natürlich auch in Bezug zum Beispiel auf Frauenfeindlichkeit, Dinge zu sagen, Witze zu machen. Und sobald man dann dafür unter Druck gerät, zurückzurudern und zu sagen, na, das ist ja nur der spielerische Kontext, das ist alles nicht so ernst gemeint, ihr versteht den Kontext nicht. Und das ermöglicht einerseits Menschen, sich anderen gegenüber leicht zu rechtfertigen oder sich leicht damit zurechtzufinden. Und ein ganz entscheidender Punkt, auch innerhalb sozusagen der Individuen gibt es ja da oft Zerrissenheiten. Das heißt, ich muss nicht einmal für mich selber wissen, wie ernst ich das jetzt eigentlich meine.
Sie schreiben auch von verunsicherter Männlichkeit und von der Überforderung durch die Leistungsgesellschaft. Wie sehr spielt das eine Rolle?
Das ist, denke ich, ganz entscheidender Hintergrund, auch hinter dieser größeren Debatte um wütende Männer im Internet. Wir erleben schon seit längerem eine Krise der Männlichkeit, die jetzt nicht bedeutet, dass irgendwie das Patriarchat eingestürzt wäre oder ähnliches, aber männliche Machtstrukturen werden immer mehr hinterfragt, immer mehr kritisiert. Das heißt, sie müssen sich rechtfertigen. Und das bedeutet natürlich vor allem dort, wo sich Männer auch schon vielleicht vorher nicht als besonders machtvoll erlebt haben, dass die dann oft großen zusätzlichen Druck wahrnehmen und natürlich immer mehr nach Ausweichmöglichkeiten suchen. Und die finden sie recht stark im Internet und eben vor allem auch in Gaming-Räumen, also den Kommunikationsräumen rund um Videospiele, wo eben durchaus dafür recht viel Offenheit da ist, beziehungsweise noch relativ wenig Gegenwind kommt.
Was kann man denn tun, damit die Gaming-Community offener wird, also weniger toxisch, damit sich auch mehr Frauen und mehr nicht-heterosexuelle Männer da wohlfühlen? Was muss da passieren?
Ich denke, dass es dabei weniger als oft diskutiert um die Spiele und Spielinhalte selbst geht, aber ganz stark eben um die Communities. Und da ist sicher ein großer Teil der Verantwortung auch bei den Firmen dahinter. Wenn die zum einen sich in den Communities darum bemühen, dass sie vorgehen gegen Aggression und Hass und andererseits aber auch durch ihre Werbung, ihre Kommunikation weniger das Bild entstehen lassen, dass sie sich doch in allererster Linie an heterosexuelle Männer richten, dann kann das schon mal einiges verschieben, weil was im Endeffekt passieren muss, ist, dass sich die, die das eh kritisch sehen und die eigentlich ein Bedürfnis haben, dagegen aufzustehen, sich in den Communities auch bestärkt fühlen, weil eben die tatsächlich aggressiven, die tatsächlich sexistisch Handelnden sind eine relativ kleine Gruppe und umso mehr Gegenwind die zu spüren bekommen, umso mehr die merken, dass das hier nicht gewünscht ist, umso weniger wird es wahrscheinlich auch spürbar sein.
Harald Koberg lehrt unter anderem an der Uni Graz und hat mit mir über Männlichkeit und Computerspiele gesprochen. Sein Buch über Gaming, Freies Spiel, erscheint am 24. November im Büchner Verlag. 200 Seiten, kostet 28 Euro. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
In Duisburg startet heute die Duisburger Filmwoche. Das ist ein Festival für Dokumentarfilme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und vielleicht sogar das wichtigste Dokumentarfilmfestival in Deutschland, schreibt zum Beispiel die Rheinische Post, weil vieles, was hier diskutiert wird, mit Filmemacherinnen, mit Autoren, mit anderen Fachleuten, das findet sich hinterher an den deutschen Filmhochschulen wieder, beeinflusst also kommende Filme und Filmemacherinnen. Alexander Scholz leitet das Festival seit diesem Jahr, ist schon länger Mitarbeiter. Herr Scholz, Sie zeigen ja nicht nur Filme, sondern Sie besprechen die Filme auch. Bei Ihrem Panel zu verschwindender Arbeit zum Beispiel geht es um den Strukturwandel in Duisburg und in der Region. Den hat das Festival immer schon reflektiert und mit aufgegriffen. Was ist da dieses Jahr Ihr Fokus?
Ja, guten Tag. Also für uns ist ganz deutlich der Fokus, dass Filmkultur etwas ist, was man gemeinsam macht. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das dieses Jahr wieder gemeinsam machen können und auch mit den Leuten in der Region und den Duisburgerinnen und Duisburger über ihre Gegend und die Filme, die sie betreffen, in Austausch kommen können. Wir setzen uns in dem Extra, das Sie ansprechen, mit der Frage auseinander, wie Arbeit, die durch Strukturwandel verschwindet, gezeigt werden kann, wie dieser Prozess gezeigt werden kann. Und wir gehen davon aus, dass das unter anderen Voraussetzungen stattfindet, als das vielleicht Ende der 80er war, als der Arbeitskampf in Rheinhausen zum Beispiel in Duisburg gezeigt wurde und diese Prozesse vielleicht inzwischen wesentlich subtiler ablaufen und man dafür auch subtilere Bilder findet. Und darüber möchten wir mit den Filmemacherinnen und Filmemachern, die wir da eingeladen haben, sprechen.
Was sind denn das für andere Prozesse und andere Bilder? Oder muss ich das auf dem Panel erst klären? Ist das erstmal eine offene Frage?
Das kann sich zum einen auf diesem Panel klären. Zum anderen glaube ich, dass wenn wir an den Film Erinnerungen an Rheinhausen beispielsweise denken, der die Prozesse in Duisburg beschreibt, der 1989 in Duisburg lief, da ist eine sehr deutliche Parteinahme der Filmemacher zu sehen. Da ist so ein öffentliches Sprechen von Gewerkschaftern zu sehen. Und da werden die Prozesse, die da ablaufen, irgendwie mit einem ganz anderen Vokabular beschrieben, als das heutzutage ist, wenn beispielsweise in dem Film von Ulrike Franke und Michael Löken, We Are All Detroit, so ein Architekt auf so eine Brache in Bochum schaut und ganz enttäuscht ist, dass da nichts mehr von Arbeiterkultur übrig ist, sondern dass da ein Logistikzentrum plötzlich steht. Also da sind die Prozesse und ist der Neoliberalismus, glaube ich, schon ein bisschen weitergekommen.
Über We Are All Detroit können wir gerne nochmal genauer sprechen. Der Film spricht mit Menschen in Bochum und in Detroit über diese Abwanderung der Industrie, die in beiden Städten passiert. Und wir können einfach mal einen Ausschnitt spielen.
Wir haben heute die Situation, dass wir am Vortag der Schließung des Bochumer Werkes stehen. Und ab Mittwoch werden dann die meisten Menschen, die im Bochumer Opelwerk bis jetzt Autos gebaut haben, nicht mehr gebraucht.
It wasn't even torn down correctly. It's pretty sad. There used to be a real humming center of enterprise. I think the gray and the crows really fit the mood.
Der Film springt also zwischen diesen beiden Industriestädten, die damit zu kämpfen haben, dass die großen Automobilwerke schließen mussten oder abgewandert sind. Wie wirkt sich das auf diese beiden Städte denn hier aus? Findet der Film mehr Unterschiede oder mehr Gemeinsamkeiten zwischen Bochum und Detroit?
Ja, also was die Auswahlkommission und mich an dem Film besonders eingenommen hat, ist, dass er diesen Vergleich zwischen Bochum und Detroit erstmal setzt als thematischen und sich dann aber ganz schnell Zeit lässt und einlässt auf seine Protagonisten und an denen dann dran bleibt und deren Erfahrungen nachvollzieht und so, naja, einen abstrakten Prozess wie Strukturwandel eigentlich sehr, sehr genau auch an Leuten beschreibt. Also wir haben zum Beispiel in Detroit jemanden, der sitzt in seinem alten Hardware-Store und klebt Post-its an seinen alten Computermonitor. Das ist so ein Bild, was mir irgendwie darüber, was für ein Prozess da abläuft und wie was dieser Prozess mit diesem Mann gemacht hat, irgendwie viel mehr erzählt als irgendwie so ein argumentierendes, in Bochum ist es so und in Detroit ist es so, da gibt es bestimmte soziale Härten und da sind die mehr und weniger abgefangen. Das kommt in diesen Filmen auch vor, aber die Qualität, die wir in diesem Film erkannt haben, ist wirklich, dass an den Protagonisten dranbleiben, sich für die Menschen interessieren und das tut der Film auf beiden Seiten des Atlantik.
Ihr Eröffnungsfilm heute Abend ist Köy von Serpil Turhan, eine Uraufführung. Und in dem Film erzählen drei Berliner Kurdinnen aus verschiedenen Generationen von ihrem Leben und ihrer politischen Arbeit. Wieso hat dieser Film Sie so fasziniert? Wieso starten Sie damit?
Ach, das ist fast eine ganz ähnliche Grundlage. Auch der Film interessiert sich für Kurdinnen aus, also Menschen mit verschiedenen Schicksalen und beschreibt anhand derer einen relativ allgemeinen Prozess. Aber das schafft dieser Film, indem er sich ganz intensiv auf die Menschen einlässt. Er beschreibt das Schicksal der Großmutter, die in dem Köy, in dem Dorf in Kurdistan noch gelebt hat. Er beschreibt das Schicksal einer Frau, die überlegt, dort wieder hin zurückzugehen. Und er beschreibt die Geschichte einer Frau, die einer jungen Frau, die politische Arbeit macht und überlegt, wie sie sich zu diesem Ort in Bezug setzen kann und die überlegt, ob es opportun oder gefährlich ist, dorthin zu fahren. Entsteht also so ein Panorama aus einem emotionalen und politischen Verhältnis zu einem Ort. Und während das passiert, sehen wir die Leute in Berlin, in ihren Kiezen, wie sie sich dort quasi ihr neues Köy, ihr neues Dorf selbst eingerichtet haben. Und das ist alles sehr konkret, sehr eindringlich, aber es beschreibt trotzdem Verhältnisse von Identität, von Heimat, von Ankommen, von Dazugehören, die genauso gut im Ruhrgebiet, genauso gut überall gezeigt werden könnten.
Das Dokumentarfilmfestival Duisburger Filmwoche startet heute Abend und geht noch bis Sonntag. Festivalleiter Alexander Scholz hat mit mir über das Programm gesprochen. Vielen Dank.
Danke sehr.
Der Manga-Band Roter Schnee, der sammelt Kurzgeschichten von Susumu Katsumata, und das ist ein japanischer Zeichner. 2007 ist er gestorben. Mit Roter Schnee gibt es jetzt seine Comics eben zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen. Und Barbara Buchholz hat sich den Band für uns angeguckt. Frau Buchholz, was erwartet uns denn in Roter Schnee?
Ja, hallo. Da erwarten uns 10 Geschichten, die alle im ländlichen, vormodernen Japan spielen und Realität mit Sagen und Kreaturen aus der japanischen Mythologie vermischen. All diese Geschichten sind eigentlich schon in den 70er und 80er Jahren entstanden, wurden damals in einem japanischen Comic-Magazin veröffentlicht und später erst zu diesem Sammelband zusammengefasst. Da finden sich auch offenbar autobiografische Einflüsse drin. Also Katsumata ist auf dem Land im Nordosten Japans aufgewachsen. Der Vater hat die Familie verlassen, die Mutter ist dann früh gestorben und die großen Schwestern haben sich dann um den Jungen gekümmert. Er ist also sozusagen umgeben von Frauen aufgewachsen. Und das, finde ich, kann man den Geschichten immer mal ein bisschen anmerken, denn es gibt da oft einen Protagonisten, das ist ein Junge oder ein junger Mann, der immer bei verschiedenen Gelegenheiten die Partei bedrängter Frauen ergreift.
Wenn die Geschichten sich so anlehnen an Sagen und an historische Geschichten aus Japan, die sind für das europäische Publikum ja wahrscheinlich ziemlich weit weg, also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Wie sehr erschließen sich denn diese Geschichten?
Ja, so, das ist schon, fand ich, ein Eintauchen in eine ziemlich andere Welt. Also man hat diese unbekannten Sitten und Gebräuche, die da so, ja, einfach so erzählt werden. Bestimmte gesellschaftliche Ordnungen, die auch zum Teil sehr streng sind. Fremde Zeremonien oder antiquierte Berufsbilder. Ja, und dieses Eintauchen fand ich jetzt auch gar nicht immer so einfach, weil Katsumata gelegentlich recht elliptisch arbeitet. Also er lässt zwischen den einzelnen Panels ziemlich viel Handlung oder Inhalte aus, also überspringt die wir uns dann erschließen müssen. Und ja, da ist mir auch manchmal beim ersten Mal lesen so der Übergang zwischen diesen Ebenen Realität und Übersinnliches so ein bisschen entgangen.
Also vielleicht zweimal lesen. Ja. Wie sehen die Comics denn grafisch aus? Wie ist das gezeichnet?
Ich finde, in einem ganz interessanten Mix zwischen so fein gestrichelten Landschaftspanoramen und dann wiederum auch so holzschnittartige Panels mit ganz scharfen Schwarz-Weiß-Kontrasten, dann wieder aber auch so cartoonartig gezeichnete Figuren und viel Dynamik auch durch ja großzügigen Einsatz von Speedlines und Soundwörtern. Ich habe da zum Teil grafisch echt wunderschöne Panels entdeckt. Zum Teil finde ich aber gerade die Figuren so irgendwie so, er hat was unförmig, ungelenk oder auch grob gezeichnet. Deswegen haben mich insgesamt die Zeichnungen nicht so ganz voll überzeugt.
Welche Bedeutung hatte denn Katsumata für die japanische Manga-Szene insgesamt?
Er ist auf jeden Fall unbekannter als Zeitgenossen wie Shigeru Mizuki oder Yoshiharu Tsuge. Die sind auch in Deutschland bekannter, weil schon einige Werke von denen übersetzt vorliegen. Beide haben sich aber wohl von Roter Schnee recht beeindruckt gezeigt und haben dann auch gleich so kleine Loop-Hymnen verfasst, die auf dem Umschlag prangen. Ich fand jetzt im Vergleich zu Tsuge, es gibt eine Geschichte in diesem Band hier, Roter Schnee, namens Maulbeeren. Die ist beeinflusst von einer Kurzgeschichte von Tsuge, die heißt Rote Blüten. Da geht es in beiden um so einen Jungen und ein Mädchen, die ja so an der Schwelle zum Erwachsenwerden sind, so gewisse Konflikte austragen, sich dann aber annähern. Diese Geschichten sind auf beide Art, also beide auf ihre Art so ganz schön, aber bei Tsuge, finde ich, ist die Geschichte etwas zarter erzählt und grafisch ist da auch mehr Poesie drin, finde ich. Und bei Mizuki, da drängt sich ein Vergleich auf, finde ich, mit Tante Nonnon. Das ist auch auf Deutsch erschienen, weil ja bei Katsumata wie bei Tante Nonnon auch diese Fabelwesen aus der japanischen Mythologie auftauchen. Und bei Mizuki geht es eben um, ja auch autobiografisch, um eine Kindheit auf dem Land. Die Familie von Shigeru Mizuki nimmt so eine alte, verarmte Tante auf, die den künstlerisch begabten jungen Shigeru mit ihren Geschichten von Geistern und Übersinnlichem fasziniert. Und da muss ich aber sagen, hat mich Mizuki wieder mehr gepackt. Mhm. Ja, ist aber vielleicht auch, weil es einfach zugänglicher erzählt ist und die Zeichnungen auch klarer gehalten sind.
Sie haben gerade schon anklingen lassen, Sie sind nicht komplett überzeugt, aber trotzdem nochmal Ihr Fazit. Lohnt sich diese Wiederentdeckung?
Ja, also ich finde, das lohnt sich durchaus. Vielleicht, wenn man die anderen noch nicht kennt, vielleicht erst nach Yoshiharu Tsuge oder Shigeru Mizuki.
Roter Schnee von Susumu Katsumata ist im Reprodukt Verlag erschienen, übersetzt von Daniel Bücher, 232 Seiten, 16 Euro. Und Barbara Buchholz hat das Buch für uns gelesen. Vielen Dank.
Gerne.